Zweitens. Der Klassenbeste und die Bad Boys. Painted Black. No surprises. One. Am Eingang zum Campus empfing das Schulorchester die Ankömmlinge mit Songs der Stones von Radiohead und U2. Die Musik, ebenso quälend wie mitreißend, begleitete die Gäste bis ins Zentrum des Gymnasiums, zur Place des Marronniers, wo die Festivitäten des Vormittags stattfinden sollten. Sophia Antipoli, das zwischen verschiedenen Gemeinden lag, darunter Antibes und Valbonne, und häufig als das Silicon Valley Frankreichs bezeichnet wurde, war ein Schmuckstück voller Grün an der viel zu dicht bebauten Côte d'Azur. Tausende von Start-up-Unternehmen und Großkonzernen der Spitzentechnologie hatten sich in diesem 2000 Hektar großen Kiefernwald niedergelassen. Der Ort verfügte über einige Pluspunkte, um Führungskräfte aus aller Welt anzuziehen. Die Sonne, die 9 Monate im Jahr vom Himmel schien, die Nähe zum Meer und zu den Skigebieten in den Alpen, zahlreiche Sportanlagen und erstklassige internationale Schulen, deren Zugpferd das Lycée Saint-Exupéry war. Die Spitze der Bildungspyramide des Département Alpes-Maritimes. Eine Einrichtung, von der alle Eltern hofften, ihre Sprösslinge eines Tages dort anmelden zu können, im Vertrauen auf die von der Devise der Schule versprochene Zukunft. Scientia potestas est. Nachdem ich das Pförtnerhäuschen passiert hatte, ging ich am Verwaltungskomplex vorbei. Die derzeitigen Gebäude der Schulanlage waren Mitte der 60er Jahre erbaut worden und in die Jahre gekommen. Aber der Ort insgesamt war und blieb außergewöhnlich, da der verantwortliche Architekt den einmaligen natürlichen Rahmen der Hochebene von Valbonne intelligent zu nutzen gewusst hatte. An diesem Samstagvormittag war die Luft mild und der Himmel türkisblau. Zwischen Kiefernwald und Garrigue, zwischen Felswänden und einem zerklüfteten Relief fügten sich die Würfel und Quader aus Stahl, Beton und Glas harmonisch in die hügelige Landschaft ein. Am Fuß der Hochebene erhoben sich um einen großen See und halb verdeckt von Bäumen kleine, farbige, zweistöckige Gebäude, die Häuser des Internats, von denen jedes den Namen eines Künstlers trug, der sich an der Côte d'Azur aufgehalten hatte. Pablo Picasso, Marc Chagall, Nicolas de Staël, Francis Scott Fitzgerald, Sidney Bechet, Graham Greene. Zwischen meinem 15. und 19. Lebensjahr hatte ich hier in der Dienstwohnung gelebt, die meine Eltern damals bewohnten. Die Erinnerungen an diese Zeit waren noch sehr lebendig. Insbesondere die Begeisterung, die ich jeden Morgen empfand, wenn ich mit Blick auf den Kiefernwald aufwachte. Von meinem damaligen Zimmer aus hatte man dieselbe fantastische Aussicht, die ich jetzt wieder bewunderte. Die glitzernde Oberfläche des Sees, den hölzernen Schiffsanleger und die Bootshäuser. Nach 20 Jahren in New York hatte ich mir schließlich eingeredet, den blauen Himmel Manhattans dem Gesang des Mistrals und der Zikaden vorzuziehen, die Energie von Brooklyn und Harlem dem Duft von Eukalyptus und Lavendel. Aber stimmt das eigentlich immer noch? Fragte ich mich, während ich um die Agora herumging, ein Glasgebäude, das Anfang der 90er Jahre rund um die Bibliothek gebaut worden war und mehrere Hörsäle sowie ein Kino beherbergte. Dann stand ich vor den alten, roten, gotisch beeinflussten Backsteingebäuden, in denen die Unterrichtsräume untergebracht waren und die an gewisse amerikanische Universitäten erinnerten. Diese Häuser waren total anachronistisch und es bestand eine deutliche architektonische Diskrepanz zum Gesamtensemble. Dennoch waren sie immer der ganze Stolz von Saint-Exupéry gewesen. Sie verliehen der Schule eine gewisse Ivy League-Note, und die Eltern waren stolz, ihre Sprösslinge auf die örtliche Harvard School zu schicken.
»Na, Thomas de Galais auf der Suche nach Inspiration für den nächsten Roman?«
Die Stimme hinter mir überraschte mich. Ich fuhr herum und entdeckte das vergnügte Gesicht von Stéphane Pianelli. Lange Haare, Spitzbärtchen wie ein Musketier, runde Brille à la John Lennon und Umhängetasche. Der Journalist des Nice Matin sah noch genauso aus wie als Student. Einziges Zugeständnis an die heutige Zeit war das T-Shirt, das er unter seiner ärmellosen Reporterweste trug und das mit dem berühmten Phi verziert war, dem Symbol der Bewegung der extremen Linken, La France Insoumise. »Hallo, Stéphane«, antwortete ich und schüttelte ihm die Hand. Wir gingen einige Schritte zusammen. Pianelli war so alt wie ich und stammte wie ich von hier. Wir hatten bis zum Ende der Schulzeit dieselbe Klasse besucht. Ich hatte ihn als Vorlaut in Erinnerung, als brillanten Redner mit Sinn für logische Schlussfolgerungen, der unsere Lehrer häufig in Verlegenheit brachte. Er war in dieser Schule einer der wenigen Schüler mit einem politischen Bewusstsein gewesen. Nach dem Abitur hätten es ihm seine Noten erlaubt, eine Vorbereitungsklasse für ein Studium der politischen Wissenschaften am Saint-Exupéry zu besuchen. Er hatte es jedoch vorgezogen, seine Studien an der Philosophischen Fakultät in Nizza fortzusetzen. Eine Fakultät, die mein Vater als Fabrik für Arbeitslose bezeichnete und meine Mutter, noch radikaler, als Sammelbecken linksextremer Nichtsnutze. Aber Pianelli hatte immer zu seiner aufrührerischen Seite gestanden. In Carlon, der geisteswissenschaftlichen Fakultät, hatte er sich in der sozialistischen Bewegung geschickt positioniert und an einem Frühlingsabend 1994 bei einer Fernsehsendung auf France 2, »Morgen ist die Jugend dran«, seine erste Sternstunde erlebt. Die Live-Sendung hatte mehr als 2 Stunden lang einem Dutzend Studenten Redezeit gewährt, die den Mindestlohn für Jugendliche ablehnten, den die Regierung Balladur einführen wollte. Ich hatte mir die Sendung kürzlich im Archiv noch einmal angeschaut und war von Pianellis Selbstsicherheit beeindruckt gewesen. Man hatte ihm das Mikrofon 2-mal gegeben, und er nutzte die Gelegenheit, um erfahrene Persönlichkeiten wie Alain Madelin und Bernard Tapie zu kritisieren und in die Enge zu treiben. Ein echter Sturkopf, der sich von niemandem beeindrucken ließ. »Wie denkst du über die Wahl Macrons?«, fragte er mich aus heiterem Himmel. Er war also weiterhin politisch engagiert. »Das ist eine gute Nachricht für Leute wie dich, oder?«
»Für Schriftsteller?«
»Nein, für die miesen Reichen«, antwortete er mit funkelnden Augen. Pianelli nahm einen gern auf den Arm. Manchmal wurde er auch zynisch oder boshaft, aber ich mochte ihn dennoch. Er war der einzige Mitschüler in Saint-Ex, den ich häufig getroffen hatte, denn jedes Mal, wenn ein neuer Roman von mir erschien, interviewte er mich für seine Zeitung. Meines Wissens hatte er nie den Ehrgeiz gehabt, in der nationalen Presse Karriere zu machen. Er zog es vor, ein Allround-Journalist zu bleiben. Beim Nice-Matin konnte er über alles schreiben, was er wollte. Politik, Kultur, Stadtleben, und er schätzte diese Freiheit sehr. Trotz der mit spitzer Feder verfassten Exklusivberichte hinderte ihn die Rolle des Jägers nicht daran, sich eine gewisse Objektivität zu bewahren. Ich interessierte mich stets sehr für seine Rezensionen meiner Romane, denn er verstand es, zwischen den Zeilen zu lesen. Seine Artikel waren nicht grundsätzlich unkritisch, aber sogar wenn er Vorbehalte hatte, vergaß Pianelli nie, dass hinter einem Roman, und dasselbe galt für einen Film oder ein Theaterstück, oft viele Jahre Arbeit, Selbstzweifel und Korrekturen standen, die man kritisieren konnte. Aber es war grausam und eitel, dies mit wenigen Sätzen abzuhandeln.
»Der mittelmäßigste Roman ist sicher wertvoller als die Kritik, die ihn als solchen abtut«, hatte er mir eines Tages anvertraut, wobei er die berühmte Formulierung von Anton Ego, dem Restaurantkritiker im Film Ratatouille, auf die Literatur übertrug.
»Scherz beiseite, was führt dich hierher?« Geschickt sondierte der Journalist das Terrain und warf seine Köder aus. Er kannte einige Bruchstücke meiner Vergangenheit und würde mich nicht so schnell von der Leine lassen. Vielleicht spürte er meine Nervosität, als ich in meiner Tasche die Kopie von Winkers Brille und die Drohung befingerte, die man mir vor einer Viertelstunde überbracht hatte.